Vetivolution, positive Entwicklungen für die Tiermedizin. Herzlich willkommen und schön, dass du den Weg hierher gefunden hast zu diesem neuen Podcast. Du bist Tierärztin oder TFA oder bist irgendwie mit der Tiermedizin verbunden und du interessierst dich für die Themen Mental Health, die Arbeitsbedingungen und die aktuellen Branchenentwicklungen, dann bist du hier richtig. Wir treffen interessante Menschen aus dem VetMed-Kosmos und auch darüber hinaus und diskutieren spannende Fragen rund um die brennenden Themen der Tiermedizin. Und wir, das bin ich, Jana, und mein Kollege Karim. Wir sind Tierärzte und Gründer von Vetivolution. Heute ist Professor Mundi Baramsultani bei uns zu Gast. Wer sie ist und warum sie genau die Richtige ist, um diesen Podcast hier zu starten, das erfahrt ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen, Mundi. Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch.
Schön, dass es geklappt hat. Ich darf dich einmal anteasern, quasi, wer du bist und warum wir dich hier heute im Podcast haben oder ich. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass heute Karim nicht dabei ist. Du bist Veterinäranatomie-Professorin an der FU Berlin. Und zusätzlich, korrigier mich, wenn es jetzt nicht ganz richtig ist, machst du gerade deinen Master in Kommunikationspsychologie. Stimmt das so?
Genau, Kommunikations- und Betriebspsychologie, genau.
Okay, das ist ja schon mal ein bisschen besonderer Lebenslauf oder Zusammensetzung. Magst du als Einstieg mal kurz erzählen, wie es dazu kam?
Also am einfachsten ist es, wenn ich sage, dass tatsächlich mein erster Studiumswunsch Psychologie war, ganz ursprünglich.
Okay.
Aber mein NC dafür nicht reichte und deswegen bin ich da nicht reingekommen. Und dann habe ich den
Aber für die Tiermedizin?
Ja, weil ich einen Medizinertest gemacht habe und da ich im Medizinertest eine Testbestenquote hatte, war meine Abiturnote irrelevant. Und damit konnte ich dann meinen zweiten Wunsch nachgehen, Tiermedizin studieren.
Okay.
Als mir dann irgendwann bewusst wurde, dass ich die Arbeit an der Universität, also in Lehre und Forschung, unglaublich toll finde, war mir halt auch klar sozusagen, dass ich dann auch mich in dem Bereich weiter schulen will und habe dann eben auch so ein didaktisches Zertifikatsprogramm gemacht, wo ich dann viel wieder auch auf psychologische Themen natürlich gestoßen bin. Und das hat dann auch dazu geführt, dass mein Abschlussprojekt in diesem Zertifikatsprogramm sich mit dem Thema Prüfungsangst bei Tiermedizinstudierenden beschäftigt hat. Mhm. Und so habe ich dann auch Kolleginnen aus der Psychologie kennengelernt, mit denen ich dann weitere Projekte, über die wir ja bestimmt gleich sprechen werden, gemacht habe. Und das hat mich dann irgendwann wieder dazu geführt, dass ich dachte, nee, den Wunsch, den erfüllst du dir doch, den du damals hattest. Und habe dann erst einen Bachelor in Psychologie gemacht und eben dann den Master, den ich dann jetzt im Januar sozusagen abschließe. Genau, bin sozusagen gerade in der Endphase.
Ja, du bist nochmal zurückgegangen quasi. Du bist jetzt in beiden Rollen. Du bist Lehrende und Studierende gleichzeitig.
Genau. Das ist total gut, dieser Perspektivenwechsel, ja.
Ja, das glaube ich. Aber das bringt uns direkt auch schon zu dem Punkt, warum du hier in diesem Podcast bist, beziehungsweise zu einem der Punkte, weil du natürlich mit diesen zwei Ausbildungen erstens fachlich eine super Ausgangslage hast für unsere Thematik, die wir hier reinbringen, und gleichzeitig aber auch noch publizierst du ja zu den Themen Mental Health, Arbeitsbedingungen etc. in der Tiermedizin in Deutschland. Magst du mal, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, magst du mal sagen, was sich da so in den letzten Jahren getan hat? Weil, also das muss man ja ehrlich sagen, es sind nicht so viele, ne, die sich auf wissenschaftlicher Basis in dem Feld betätigen und publizieren. Ist überschaubar in Deutschland.
Ja, das stimmt. Genau, das war halt tatsächlich auch die Ausgangslage, dass eine damals noch Studierende auf mich zukam und sagte, da war der Artikel im Vetimpuls erschienen, und sagte, da steht, in Deutschland gibt es dazu überhaupt keine Zahlen, das kann doch gar nicht sein. Es ging eben um das Thema Suizidrisiko bei Tierärztinnen und Tierärzten und können wir die Zahlen nicht erheben. Dann bin ich halt mit einer Kollegin aus der medizinischen Psychologie und Soziologie der Uni Leipzig zusammengekommen, die auf dem Thema Suizid forscht Heide Glessmer. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen das Ganze mal an. Wir machen halt tatsächlich mal eine große Erhebung in Deutschland. Und die Doktorandin war auch richtig gut im Werbung machen und das dafür sorgen, dass möglichst viele, viele, viele KollegInnen teilnehmen, sodass wir halt mit über 3000 Teilnehmenden wirklich eine sehr repräsentative Stichprobenzahl auch zusammenbekommen haben und haben die Ergebnisse dann eben ausgewertet und konnten auch feststellen, dass in Deutschland nicht anders als in den anderen Ländern auch die Tierärztinnen und Tierärzte ein deutlich höheres Suizidrisiko haben als die Allgemeinbevölkerung, auch eine höhere Werte für Depressivität und auch häufiger Suizidgedanken als Personen. Also der Allgemeinbevölkerung. Das Gute ist, dass meine Kollegin Frau Glessmer Vergleichsstichproben hatte aus der Allgemeinbevölkerung, mit denen wir das praktisch immer vergleichen konnten. Genau.
Ja, das ist ja und dann schon auch eine gute Stichprobe.
Genau. Und so kam dann dieses Ergebnis auch raus. Was wir natürlich auch gemacht haben, gleichzeitig war verschiedene Prädiktoren mit abzufragen. Also sprich, welche Faktoren könnten ursächlich sein dafür? Also sprich, wir haben dann eben so Regressionsanalysen gemacht und geschaut, wo sind Zusammenhänge zwischen bestimmten Faktoren.
Ja, da würde ich gleich drauf kommen. Ich würde gerne noch einmal kurz darauf hinweisen, wir haben diese Studie schon mal besprochen in einem anderen Podcast, Karim und ich. Ich verlinke euch das in die Shownotes. Wer sich da noch mal genauer einlesen oder einhören möchte vielmehr, findet ihr dann unten. Du hast schon die Ursachenforschung an. Also ich finde es zum einen ganz spannend, dass dieser Impuls, die Untersuchung zu betreiben, wenn ich dich richtig verstehe, kam ja dann aus dem internationalen Umfeld. Ne? Also das war keine Beobachtung von dir unter Studierenden oder weiß ich nicht, irgendwie so aus dem Umfeld direkt, sondern im Prinzip, wir kennen diese Zahlen aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten. Wir schauen mal, wie es in Deutschland ist.
Genau so war das. Ja, das war sozusagen der Anlass und wir wollten halt sehen, ob das hier genauso ist und das ist in Deutschland eben tatsächlich genauso. Inzwischen haben wir auch eine Erhebung unter Studierenden gemacht, mit sogar prozentual gesehen noch höherem Stichprobenzahl als bei den Tierärztinnen und Tierärzten. Und auch da sind alle Werte deutlich höher. Sowohl Depressivität als auch Suizidgedanken, als auch Suizidrisiko.
Ja, das ist natürlich, das sind keine schönen Nachrichten. Ursachenforschung. Was habt ihr denn gefunden?
Also, ich habe das mir mal kurz hier nach verschiedenen Sachen gefragt. Also einmal ganz wichtig, haben wir verschiedene demografische Sachen abgefragt. Also zum Beispiel Alter, Geschlecht, in welchem Arbeitsbereich arbeiten die Leute, wie ist das mit dem Einkommen, wo wohnen die Personen. Und was ich da halt ganz interessant finde, was praktisch bei allen drei Faktoren, also Suizidgedanken, Suizidrisiko, aber auch Depressivität rauskam, ist, und das ist vielleicht das erste Spannende, was ich sagen möchte, je höher das Alter, desto höher das Risiko. Mhm. Also diese alte Mär, die leider überall existiert, dass es diese jungen, unbelastbaren KollegInnen die das machen. Nein, es ist genau das Gegenteil rausgekommen. Die älteren Befragten in unserer Studie sind die stärker betroffen sind vom Suizidrisiko, von der Suizidalität und auch von der Depressivität. Mhm. Und bei der Geschlecht war es auch tatsächlich so, dass nur bei der Depressivität das bei den Frauen etwas stärker war. Suizidrisiko und Suizidgedanken war bei Männern und Frauen gleich hoch. Mhm. Also auch mit dem Gerücht können wir aufräumen, dass das also was mit jungen Frauen zu tun hätte. Ja. Es sind also eher ältere Personen und bis auch bei Depressivität über den Geschlechtern gleich verteilt.
Ja. Genau. Darf ich da ganz kurz einhaken? Das deckt sich ja dann quasi mit diesen, mit den übergreifenden Zahlen, die es für Deutschland gibt, wenn man sich die Suizidstatistiken jetzt nicht berufsspezifisch, aber quasi bevölkerungsübergreifend anschaut, dann ist das ja im Prinzip auch genau das, was du beschreibst, oder? Die älteren Männer sind hauptsächlich die Betroffenen.
Erfolgreichen Suizid durchführen, die Männer weiter vorne. Und wir müssen aber aufpassen, da wir haben ja ein großes Problem. In Deutschland wird der Beruf nicht mit erfasst bei den Todesarten. Deswegen konnten wir halt eben nicht die konkreten Suizide zählen, sozusagen messen, sondern haben einen Fragebogen eingesetzt, wo das Suizidrisiko abgefragt wird und damit sozusagen gearbeitet. Aber im Endeffekt kam es bei uns auch so raus, je älter und was dann halt das Suizidrisiko anbetrifft, waren bei uns in unseren Stichproben Frauen und Männer gleich und nur bei Depressivität war es bei Frauen etwas höher.
Mhm. Gut, aber jetzt ist es ja so, dass es nicht reicht, männlich und etwas betagter zu sein, um per se depressiv zu werden oder ein Suizidrisiko zu haben. Was habt ihr noch gefunden?
Genau, damit kommen wir nämlich zu den Berufsfaktoren, die wir halt mit abgefragt haben. Und wir haben da verschiedene Fragebögen eingesetzt. Und einer, der halt besonders auffällig war am Ende, ist der, der praktisch das Verhältnis zwischen Belastung und Belohnung im Berufsleben abfragt. Mhm. Und das sollte halt bestenfalls natürlich ausgeglichen sein, also ungefähr gleich hoch beides. Ja. Und das ist bei den im Vergleich wieder zu einer praktisch Vergleichsstichprobe, die wir hatten, wo es ausgeglichen war aus der Allgemeinbevölkerung, war es bei den Tierärzten und Tierärzten so, dass die Belastung deutlich der Belohnung überwog. Mhm. Das heißt also, hier war eine Imbalance zwischen Belastung und Belohnung. Im Bereich Belohnung wurden natürlich verschiedene Sachen abgefragt, ob es das Einkommen ist, ob es Wertschätzung und Anerkennung ist durch KollegInnen, durch Vorgesetzte etc. In allen Bereichen lag halt die Belohnung deutlich niedriger als die Belastung lag. Und etwas, was noch abgefragt wird in diesem Fragebogen, ist das sogenannte Overcommitment, also diese übermäßige Verausgabungsbereitschaft von Tierärztinnen und Tierärzten. Und auch dort lagen die Tierärztinnen und Tierärzte deutlich oberhalb der Vergleichsstichprobe aus der Allgemeinbevölkerung. Ich meine, wir sind beide Tierärztinnen. Ich glaube, das erstaunt jetzt niemanden groß, dass wir unseren Beruf mit sehr viel Leidenschaft machen. Und dazu gehört halt eben auch so dieser Drang, auch sich übermäßig zu verausgaben, wenn man etwas als Berufung macht und nicht nur als Beruf. Das finde ich jetzt wenig überraschend.
Yeah,
und das ist ja auch per se erstmal nichts Schlimmes. Das ist ja toll eigentlich. Also es muss natürlich immer dann ein Gegengewicht dazu da sein, ne?
Auf jeden Fall.
An Belohnung, was zurückkommt.
Ja. Ist dieses Overcommitment was man auch in anderen Heilberufen beobachtet?
Haben wir natürlich nicht gemessen, bin ich mir aber absolut sicher. Also das ist was ganz Typisches Menschen, die, ich würde jetzt auch mal sagen, Humanmedizin, Psychologie, Tiermedizin oder an solche Heilberufe eben haben, machen es ja meistens aus besonderer Liebe und Leidenschaft für die Wesen, Mensch, Tier, für die sie praktisch arbeiten. Und dementsprechend finde ich das auch nicht erstaunlich.
Genau. Ja, bestimmt. Ja. Wir gehen jetzt gerade ein bisschen vielleicht vom Thema weg, aber mich würde interessieren, vielleicht weißt du irgendwas dazu zufällig. Es gibt ja auch dieses große Thema der Compassion Fatigue. Nur kurz für den Kontext, im Prinzip ein Empathieverlust, dass man ein bisschen die Fähigkeit verliert, sich in sein Gegenüber reinzuversetzen, in der Situation, in der man sich gerade befindet. In vielen Heilberufen ist das verbreitet, bei uns auch. Ist dieses Overcommitment auch ein Faktor, der dazu führt?
An dem Konstrukt hab ich persönlich nicht gearbeitet. Deswegen, es ist vorstellbar, aber ich kann es nicht sagen. Müsste ich mal recherchieren, aber es könnte passen, ja.
Ja.
Genau. Wobei ein Overcommitment ja erstmal noch nicht dazu führen muss, dass man einen Empathieverlust hat, sondern es zeugt ja erstmal von überhöhter oder sehr starker Empathie.
Ja. Ja, das stimmt. Es ist nur ein persönliches Gefühl, dass ich dachte, in dem Moment, wo ich zu viel reingebe und mich zu viel reindenke, kann natürlich das quasi auch zurückschlagen in dieses. Und beziehungsweise, ich glaube sogar mal gelesen zu haben, dass es, jetzt wird's wieder dünnes Eis, aber dass die übermäßige Empathie auch mit dazugehört in diesem Symptomkomplex. Dass man sich zu viel mit identifiziert. Aber gut, da können wir vielleicht an anderer Stelle noch mal was zu machen. Ich wollte noch mal zurück zu der Ausgangsfrage. Also von der Ursache her ist es im Prinzip wie so eine verkippte Waage in dem, was wir reingeben in unseren Beruf und von dem, was rauskommt. Du hast schon gesagt, Bezahlung, Wertschätzung von Kollegen und Vorgesetzten. Ich nehme an, von PatientenbesitzerInnen auch.
Also es ist nur erstmal in die Richtung gefragt worden, aber ich könnte mir vorstellen, ich selbst bin ja keine praktizierende Tierärztin, aber wenn ich mich mit praktizierenden Kolleginnen unterhalte, habe ich das Gefühl, dass das meiste noch an Wertschätzung sogar tatsächlich eher von den Patienten, also TierbesitzerInnen, zurückkommt und Anerkennung. Ja. Also das ist so, aber das ist jetzt keine erhobenen Daten, aus dem Freundeskreis höre, dass sie sagen, also wenn die nicht wären, dann, also da gibt es natürlich genauso schreckliche, keine Frage. Aber ganz häufig eben auch, dass das dann gut tut, wenn dort halt auch eine Wertschätzung zurückkommt.
Genau. Ja. Und wenn wir das jetzt wieder zurückübertragen auf die Studierenden, die du eben schon angesprochen hast, die du ja tagtäglich vor dir siehst, wie ist es da? Ist es da, weil ich meine, im Studium spielt ja Wertschätzung eher eine untergeordnete Rolle?
Das ist total lustig, dass du das sagst, weil ich finde, dass im Studium Wertschätzung eine Riesenrolle spielt. Eine
aber unglaubliche Rolle. Ja, dann ist das genau das Problem, ne?
Und tatsächlich ist auch dort dieser Fragebogen genau so ausgefallen. Also auch Belastung deutlich höher als das, was an Wertschätzung und Anerkennung zurückkommt. Mhm. Hier ist es natürlich weniger, dass man jetzt Geld kriegt. Ne? Darum geht es ja im Studium noch nicht, irgendwie Geld zu verdienen, aber eben tatsächlich aufmunterndes Feedback von den Dozierenden, was halt einem Kraft geben kann. Konstruktives Feedback, was einem zwar aufzeigt, wo man sich noch verbessern kann, aber auch sagt, was man halt richtig gut gemacht hat. Das ist halt auch eine Imbalance.
Ja, das ist total spannend, darüber nachzudenken, wenn ich gerade mich zurückerinnere, ich habe ja gerade automatisch gesagt, das spielt da keine Rolle, weil ich nicht mich erinnern kann, das so erlebt zu haben, weil ich mich gerade gefragt habe, okay, wo würde im Studium eine Wertschätzung herkommen? Da bleiben ja nur Dozierende quasi. Mhm. Da fehlt ja noch mehr an Gegenüber oder an Parametern. Und das ist ein Konzept, was mir offensichtlicherweise überhaupt gar nicht in den Sinn kam. Also das war so eine, wenn ich mich erinnere, ist es so eine fast unilaterale Beziehungsebene, dass ich quasi die Leistung zu erbringen habe und ja, mein Gegenüber muss sie bewerten, aber ich hätte wahrscheinlich als Studentin auch gar nicht die Anspruchshaltung formulieren können oder den Wunsch überhaupt mal formulieren können, dass ich mir da Wertschätzung gewünscht hätte von Professorinnen, von Dozenten.
Ja. Aber ist natürlich ein unglaublich wichtiger Faktor, um auch selbstbewusst ins Berufsleben starten zu können, ne?
Absolut, ja.
Also natürlich ist auch die Wertschätzung und Anerkennung von den KommilitonInnen wichtig, keine Frage. Also die zählt auch unglaublich viel, ne? Wenn man dort halt eine gute Lerngruppe hat, die einen supportet und ne, und unterstützt und halt auch konstruktives Feedback gibt. Also nicht einfach nur sagst, oh, du schaffst das schon, sondern tatsächlich sagt, hier, das hast du total gut schon gemacht, aber da könntest du noch besser werden. Das hilft auch, aber natürlich spielen die Dozierenden eine ganz wichtige Rolle, weil von denen erwartet man natürlich auch als Studierende besonders professionelle Einschätzung der eigenen Leistung. Genau.
Mhm. Ja. Okay, genau. Wie transferierst du das in deine Arbeit? Also deine Forschung hat ja offensichtlicherweise dann Einfluss darauf, wie du deine Lehre gestaltest, oder?
Ja. Wie gesagt, da ist es auch noch ausbaufähig, keine Frage, und wir arbeiten die ganze Zeit dran, aber was wir uns schon sehr vorgeknüpft haben, jetzt in meinem Bereich nur, ne, ist halt das Thema Prüfen, weil Prüfungen spielen ja bei uns im Studium eine sehr große Rolle und bemühen uns halt erstens mal die Transparenz enorm zu erhöhen, also je besser ein Studierender weiß oder eine Studierende, was genau in der Prüfung auf sie oder ihn zukommt, desto besser fällt es ja auch. Leichter fällt es, an die Prüfung ranzugehen, desto weniger ängstlich ist man in der Prüfung und desto besser kann man hinterher ein Feedback geben. Indem man natürlich dann konkret darauf eingehen kann, das und das und das, ne, waren die Punkte, die in der Prüfung dran kamen, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Wenn natürlich vorher schon nicht richtig klar ist, was der Gegenstand werden soll, dann kann man natürlich auch hinterher im Feedback nicht besonders gut darauf eingehen. Ne?
Ja.
Also man kann ja nicht sagen, ich habe das und das erwartet und das wusste die Person dann vorher gar nicht, dass das erwartet wird.
Klar, macht Sinn.
Und ich kann mich halt an mein Studium noch erinnern, also meine Prüfungen waren alle hochgradig intransparent für mich. Also gut, ich wusste grob um das Fach natürlich und man konnte sich dann in Skripten und Büchern belesen und hatte eine grobe Vorstellung, was so inhaltlich drankommt. Aber ich kann mich an so viele Prüfungen erinnern, wo mir Fragen gestellt wurden, wo ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin, dass das eine potenzielle Frage sein könnte, die mir in dieser Prüfung gestellt wird.
Ja.
Und das versuchen wir zu verhindern, indem wir halt wirklich ganz konkrete Lernziele formulieren, Prüfungsthemenkataloge haben, wo also genau drinsteht, was halt thematisch rankommen kann. Sehr kleinteilig teilweise sogar.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Das war auch für mich immer so ein bisschen eine Blackbox, wenn man nur die Folien hat oder nur vielleicht, wenn man sehr akribisch ist, noch Fachbücher dazu. Aber tatsächlich die Arbeitsrealität von den Leuten, die sich tagtäglich mit dieser Thematik auseinandersetzen, wird darin ja nicht gespiegelt. Dementsprechend weiß man auch nicht, was sie vielleicht fragen. Ich wollte nochmal zurück auf das, wie du jetzt die Lehre gestaltest. Wie beobachtest du das denn bei deinen Kollegen und Kolleginnen?
Das ist ziemlich schwer zu beantworten, weil wir ja nicht gegenseitig in Prüfungen hospitieren.
Ja.
Also Deswegen kann ich das dazu nicht so viel sagen, also außer in unserem kleinen Anatomiekreis, wo wir halt tatsächlich mal uns gegenseitig daneben gesessen haben und geguckt haben, ob unser neues System, was wir eingeführt haben, gut funktioniert. So. Mhm. Also das, da kann ich sagen, aber da haben wir natürlich alle an diesem neuen System gearbeitet. Deswegen kann ich so, ich kann halt nur von meinen eigenen Eindrücken aus meinem Studium sprechen als Prüfling, aber ich sehe die anderen Prüfende ja nicht in der Prüfung, weil wir ja immer das Fach alleine prüfen, ne? Also ja. Prüfen mit ja. mehreren Prüfenden zusammen. Man ist ja. Ich bin maximal mal Beisitz irgendwo.
Vielleicht. Ja, klar. Aber existiert diese Diskussion im Kollege? Gibt es überhaupt sowas wie, du merkst, ich habe keine Ahnung, aber gibt es sowas wie, weiß ich nicht, diese institutsübergreifenden Runden, wo halt fachbereichsspezifische Themen besprochen werden, wo sowas mal aufgearbeitet werden könnte?
Also ich bin bei uns zum Beispiel in der Ausbildungskommission und da sind halt eben auch Studierende und Dozierende, die zusammenkommen und gelegentlich ist auch mal das Thema einer Prüfung Thema, genau, dass wir halt darüber mal sprechen. Aber ich muss sagen, was für mich viel, wie soll ich sagen, intensiver ist, ist, dass wir inzwischen ja fast von allen Standorten in Deutschland einzelne Lehrende sind, die wir sehr eng zusammenarbeiten und dort findet ein sehr intensiver Austausch statt. Genau, da sind halt Kolleginnen aus Hannover dabei, aus Leipzig, aus München, genau. Und da findet vor allem der Austausch statt, wo wir halt auch dann eben Studien machen und uns da austauschen zusammen, genau.
Okay. Ja, das bedeutet, wenn wir so quasi versuchen, die Geschichte als eine Ganze zu erzählen, jetzt der, ich sag's mal übergreifend, Mental Health Thematik in der Tiermedizin, können wir da an Tag 1 des Studiums schon anfangen? Oder vielleicht sogar noch früher, oder?
Ich würde gar nicht mal sagen, noch früher. Also ich meine, klar, natürlich, Mental Health ist für Menschen per se wichtig, auch für Leute, die nicht Tiermedizin studieren, also für jeden Menschen natürlich. Aber ich denke mal, wir dürfen halt nicht vergessen, der tierärztliche Beruf jetzt jenseits von mangelnder Anerkennung oder Wertschätzung, ja, jenseits dessen bringt der ja nun mal besondere Herausforderungen mit sich, wie es halt eben auch in anderen Heilberufen auch ist. Es ist, ne, wird ja. emotional belastend. Das ist auf nun mal klar, ja. weil Situationen kommen werden und die werden emotional belastend sein, wenn anderen Menschen vor dir sitzen, die gerade vielleicht ihr Haustier verlieren oder irgendwas anderes Schlimmes passiert. Der Unterschied ist aber, alle anderen, also vielleicht bin ich auch falsch, aber fast alle anderen Heilberufe haben auch immer eine solche psychologische Komponente im Studium.
Ja.
Also in der Humanmedizin lernt man etwas über Psychologie und im Endeffekt dadurch Mental Health in der Psychologie sowieso. Das heißt, wir Tiermediziner sind die einzige Ausnahme, die praktisch die Belastungen genauso haben wie die anderen, aber nichts dazu in unserer Ausbildung haben.
Ja.
Und was dann nämlich häufig dazu führt, dass Symptome einer Belastung nicht erkannt werden als Symptome einer Belastung. Da sind dann PsychologInnen und ÄrztInnen im Vorteil, weil die kennen die Symptome und würden sie auch bei sich selbst erkennen. Das heißt, die werden nicht erkannt. Und was noch viel schlimmer ist, es wird dann immer von einer, wie soll ich sagen, von einem eigenen Mangel ausgegangen. Also die Tierärztin gehen ihnen stimmt was nicht. Statt zu sehen, dass sie eigentlich total normal reagieren auf diese Belastung. Es fehlt halt nur die Schulung.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt genau diese Idee, dass wir halt versuchen, ein Programm zu etablieren, mit dem halt eben dieses Wissen sowohl in die also in die Universitäten zu den Studierenden gebracht wird, als eben auch als Präventionsprogramm für Tierärztinnen und Tierärzte.
Ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, weil man könnte ja durchaus auch auf die Idee kommen zu sagen, gut, die Leute, die Tiermedizin studieren, wir haben gerade schon vom Overcommitment gesprochen, das sind halt Leute, die sich aufopfern. Ne? Das sind halt Leute, die zu XYZ neigen und sich überarbeiten und so. Und dann schiebt man ja automatisch so diese, wenn ich es jetzt mal Schuld nennen will, in die Richtung der Betroffenen. Finde ich super wichtig zu betonen, dass wir das nicht per se, also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es dazu Zahlen gibt, aber wahrscheinlich könnte man abgleichen, wie viele Studienbewerber, wie da die Persönlichkeitsstruktur quasi geneigt ist, zum sich überarbeiten oder zum Dinge nicht zu beachten.
Also zwei Dinge mal vielleicht dazu angemerkt. Ich finde, wenn eine Person ein starkes Overcommitment hat, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist per se erstmal weder ein Fehler und schon gar nicht eine Schuld, sondern das ist für einen solchen Beruf, wie einen helfenden Beruf, eine tolle Eigenschaft, finde ich, ist meine persönliche Meinung, können andere anders sehen. Ich finde das unglaublich wichtig, dass jemand tatsächlich ganz doll emotional dabei ist. Und ich meine, ganz ehrlich, du und ich, wir wünschen uns das doch auch, wenn man zum Arzt oder zu einer Ärztin geht, dass da nicht einer sitzt wie so ein Roboter und sagt, ja, hier, Stempel, tschüss, alles klar. So, ne? Also wir wünschen uns ja genau diese Empathie. Und natürlich ist das für eine Tierärztin oder einen Tierarzt eine unglaublich wichtige Eigenschaft. Entscheidend ist aber nur, dass dann das entsprechend gewürdigt wird und auch die entsprechende das entsprechende Handwerkzeug den Personen gelehrt wird, um eben daran nicht zu erkranken. Das ist ja der einzige Punkt. Man soll nicht daran krank werden. Aber solange man glücklich ist und sich erfüllt fühlt in dieser Hingabe, finde ich, bringt es ja sogar richtig viel Glück und Freude. Und deswegen ist das Entscheidende, ja, am Ende liegt es natürlich bei jeder Person selbst, zu gucken, wo man die sagen wir mal, an den Stellschrauben dreht, damit es nicht zu krass wird, damit man in diesem Verausgabungsbereitschaft hauptsächlich Glück und wenig Unglück erfährt. Aber dass die Person darin zu unterstützen, die Tierärztinnen und Tierärztinnen Kompetenzen zu lernen, um das dann zu können, das können wir schon also an den Universitäten liefern. Dazu muss man ja nicht warten, bis das Kind am Ende im Brunnen gefallen ist.
Ja, ich stelle gerade fest, dass ich, gut, dass du darauf hinweist, dass ich da ein bisschen negativ geprägtes Bild drauf habe, tatsächlich. Ja. Guter Punkt und vielleicht eine Anregung auf euch da draußen, da mal 2, 3 Gedanken sich zuzumachen. Gut, wir kommen mal wieder zurück zu unseren Ausgangsfragen quasi. Wir haben jetzt schon über die praktischen Tierärzte ein bisschen gesprochen, über die Studierenden und über Ursachen in diesem Missverhältnis. Kannst du denn, das ist jetzt vielleicht eine sehr runtergebrochene Frage, aber kannst du denn eine Sache identifizieren, wenn ich dir jetzt sage, ich bin eine Zauberfee und ich kann mit den Fingern schnipsen und ich könnte einen einzigen Aspekt in unserer Branche kann ich jetzt von heute auf morgen verändern? Was würdest du dir aussuchen?
Also natürlich, dass halt die Anerkennung größer wird und jetzt, wenn du als Zauberfee ganz schnell arbeiten könntest, könnte man das erstmal nehmen, was am banalsten ist, am einfachsten ist, die Bezahlung entsprechend anzupassen. Natürlich ist Geld nicht alles Glück der Welt, das wissen wir alle, aber es kann gerade in einem bestimmten Rahmen schon sehr, sehr viel ausmachen. Also sagen wir mal, das wäre die einfachste Stellschraube.
Ja.
Die anderen sind schwieriger, weil dazu muss natürlich in den Köpfen was passieren. Ne? Da müssen halt Veränderungen kommen.
Definitiv.
Was im Studium anbetrifft, ne? Was unser Curriculum anbetrifft, wie gesagt, würde ich mir auch wünschen, dass unsere Art zu prüfen sich sehr verändern könnte, viel objektiver, transparenter wird, vielleicht auch viel weniger geprüft wird. Also ja, manchmal mehr mit Prüfen als mit Lehren beschäftigt. Also das finde ich, naja, genau. Dass man halt, ich meine, ich bin ja eine Anatomiedozentin. Das heißt, ich sehe ja die Studierenden gerade in den ersten 2 Studienjahren.
Ja.
Und es ist für viele meiner Kolleginnen im klinischen Abschnitt kaum vorstellbar, mit was für einem Enthusiasmus, mit was für einer Euphorie, mit was für einem positiven Energie, diese Leute im ersten Semester starten. Mhm. Ne, die sprühen sozusagen vor Wissensdurst, wollen alles Wissen in sich aufsaugen. Ja, und dann machen wir irgendwas mit denen, ne? In den nächsten paar Jahren. Mhm. Dann sieht es am Ende nicht mehr so gut aus bei vielen. Und das ist, finde ich, richtig schade. Ich finde,
da sind schön, wir wieder bei der Blackbox.
Diesen Funken, den sie sozusagen mitbringen, am Glühen zu halten, sozusagen über die Zeit. Ja,
ja definitiv. Also
ja.
Essentiell auf allen Ebenen. Das heißt, das Studium, die Ausbildung scheint schon auch noch eine große Rolle zu spielen. Und du hast vorhin schon gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass wir sowas wie psychologische Kurse eigentlich auch im Curriculum verankert hätten. Ich bin sicher, dir würden noch 2, 3 andere Sachen einfallen, die wir auch lernen sollten. Ich frage mich, wie ist denn das Feedback von deinen Studierenden, wenn du solche Gedanken äußerst? Kommt dann so die Haltung, wir lernen sowieso schon so viel, das können wir nicht auch noch machen? Oder sind die da aufgeschlossen? Wie erlebst du das?
Das ist eine gute Frage. Also wo wir jetzt ein bisschen dran arbeiten, schon so in den letzten Jahren, an allen Standorten sogar in Deutschland, ist am Kommunikationsunterricht. Ja. Der ja auch ein bisschen, sagen wir mal, psychologisches Know-how mit reinbringt, weil es ja da eben auch viel um Perspektivenwechsel, Empathie. Also es geht ja da auch ganz viel darum, in dem Kommunikationsunterricht sich in sein Gegenüber hineinzufühlen und halt eben einige psychologische Kenntnisse zu haben. Nun ist das ja auch kein Fach in der TAPV, ne? Das heißt, wir mussten uns ja auch Gedanken darüber machen, wo bringen wir jetzt den Unterricht unter? Und wir hatten tatsächlich auch Diskussionsgruppen am Anfang auch mit Studierenden dabei und es kam genau das, was du sagst. Also so, unser Stundenplan ist schon so voll, wo sollen wir denn jetzt noch Kommunikationsunterricht machen? Und ich kann sagen, dass wir an allen Standorten und für Berlin, ich kann jetzt erstmal nur für Berlin sprechen, wir haben alles bisher eigentlich immer im Rahmen von Stunden, die da auch der Stundenplan hergibt, genommen. Wir haben zum Beispiel einige Stunden von den Querschnittstunden genommen für den Kommunikationsunterricht. E-Pflichtstunden. Ja. Wir haben jetzt den praktischen Kurs in die Propedeutik integriert, also dafür Stunden aus der Propedeutik genommen.
Oh, sehr die gut, ja.
Auch gegeben. Also sprich, wir haben bisher eigentlich immer darauf geachtet, oder manches ist als Wahlpflichtkurs, aber Wahlpflichtkurse muss man ja auch in einem gewissen Kontingent machen. Also ist es bisher eigentlich nirgends irgendwas on top. So. In einigen Standorten, weiß ich, wird das im Rahmen der Berufskunde mitgelehrt. Das sind ja auch Stunden, ja, die stimmt. gemacht werden. Genau. Ja. Ja. Aber es ist halt tatsächlich... Es ist ganz schön schwer, in diesem extrem stark, ich sag mal, fachkompetenzorientierten Studiengang den Studierenden bewusst zu machen, wie wichtig auch diese Kompetenzen sind. Also ich sag mal so, Kommunikation wird ja nicht umsonst als Schlüsselkompetenz bezeichnet im Veterinärmedizinstudium, denn es ist der Schlüssel, mit dem du das Tor aufschließt, damit du deine Fachkompetenz überhaupt erst zeigen kannst. Ja. Denn wenn du die Kommunikationskompetenz nicht hast, dann kommt ja niemand zu dir und dann hast du auch niemanden, bei dem du deine Fachkompetenz unter Beweis stellen kannst oder zeigen kannst, wie gut du bist. Also ja, sprich, das fehlt sozusagen dann schon vorne.
Ja, und die Leute kommen nicht, weil du so gut irgendwas erklärt hast, sondern sie kommen, wenn man sie mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gehen lässt, ne?
Ja, und wie gesagt, wenn sie sich verstanden fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass das, was du ihnen erklärt hast, dass sie das auch verstanden haben, was passieren muss, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Sorgen und Nöte ernst genommen wurden, all solche Dinge, die sind zum Teil, die muss man das erstmal vorab hinkriegen, bevor dann überhaupt was losgeht. Und das geht ja jetzt nicht nur in der Kleintierpraxis oder Nutztierpraxis, auch im öffentlichen Veterinärwesen. Ist ja auch nichts anderes. Da muss man auch Menschen davon überzeugen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. In meinem Job als Dozierende muss ich auch tagtäglich meine Kommunikationskompetenzen unter Beweis stellen. Also egal, wo wir arbeiten, das ist praktisch das Handwerkszeug.
Klar, ja. Man kommt nie drum rum.
Ja.
Okay, ich würd gerne einen Shift machen in den Fragen. Es wird ja zum Glück, muss man sagen, immer mehr über die Thematik gesprochen. Ne? Auf allen Kanälen werden diese Infos weitergereicht und wird auch ja inzwischen außerhalb der Branche in sag mal, massenmedialen Formaten aufgegriffen, dass dieses Problem besteht. Was ist denn von deiner Seite wichtig, wenn du dir diese Debatte anschaust?
Also was ich wichtig finde, hatte ich ja versucht am Anfang schon mal unterzubringen. Man denkt halt, weil jetzt ganz viel darüber gesprochen wird, dass das Problem jetzt erst aufgekommen ist. Das ist natürlich völlig falsch. Das Problem existiert schon seit, ich meine, wenn wir gucken, dass bei uns die, sag mal, älteren Teilnehmenden ein höheres Suizidrisiko oder Depressivität aufgewiesen haben, die waren halt so im Alter von mir, also so zwischen 50 und 60, wo die Werte am höchsten waren, dann können wir nicht davon sprechen, dass die Krise erst seit letzten 10 Jahren existiert. Das heißt, die haben wir eigentlich schon seit 30, 40 Jahren. Aber was ich eigentlich richtig toll finde, ist, dass jetzt darüber gesprochen wird. Ja. Denn das ist ja immer der Anfang, auch irgendwann was anzupacken. Ich finde, man muss halt nur aufpassen, dass man, also dafür bin ich wahrscheinlich auch von Haus aus zu sehr Wissenschaftlerin, dass das dann nicht irgendwie so verzerrt wird, indem dann Dinge übertrieben werden. Also ich habe zum Beispiel, ne, ich erwähne mal den Artikel in der Zeit, der vor kurzem erschienen ist, ne? Wenn der halt schon mit den Worten anfängt, wenn Frau X an ihr Studium denkt, denkt sie als erstes an den Tod irgendwie ihrer Kommilitonin oder ihres Kommilitonen und dann kommt gleich der nächste Tote hinterher und dann denkt man, oh, jeder Tiermedizinstudierende hat 2 Suizide in seinem Semester und das ist... Ne, dann, das, ich finde, das trägt dem nicht bei, irgendwie dann so maßlos zu übertreiben, sondern eher zu schauen, wo sind die Missstände, was kann man machen und genau. Ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird in unserer tierärztlichen Community. Das finde ich halt total gut, weil nur dort kann auch was geändert werden und nicht außerhalb. Mhm. Ne? Und genau.
Das heißt, du würdest dir eine lösungsorientiertere Debatte wünschen.
Ja. Ja.
Ja, genau, ja, das. Gut. Dann gehen wir doch mal genau dahin. Also die Bezahlung hast du schon gesagt. Gibt es denn Lösungen oder Dinge, die dir Hoffnung machen?
Die erste Hoffnung macht es, dass wir darüber sprechen. Mhm. Die zweite Hoffnung macht es mir, dass es immer mehr Menschen werden, die sich auch tatsächlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ja, weil wir zum Beispiel alleine jetzt die Gruppe, mit der wir dieses Präventionsprogramm entwickeln wollen, ist ja praktisch immer weiter gewachsen. Ne, erst waren wir praktisch zwei Arbeitsgruppen, die Zahlen erhoben haben. Dann ist jetzt eine dritte Gruppe dazugekommen, die praktisch so E-Health macht und sich mit eingebracht hat. Eine Kollegin aus Hannover ist jetzt noch mit dabei. Der BVVD von den Studierenden. Ja, und finally auch mit euch sozusagen eine Erweiterung entstanden. Das ist das, was mir Hoffnung macht, dass wir immer mehr Personen werden, die halt aktiv das anpacken. Und ja, und hoffe, dass wir noch weiter wachsen.
Ja, jetzt hast du genau das angesprochen, die Info, die ich am Anfang noch zurückgehalten habe. Jetzt kann ich es nochmal feierlich ankündigen quasi. Du bist unsere Schirmherrin geworden. Du hast jetzt quasi mit die Finger im Spiel auch bei Vitivolution und umgekehrt wir auch bei dem, was du gerade Präventionsprogramm genannt hast. Jetzt haben wir hier noch gar nicht richtig darüber gesprochen. Ja. Magst du es kurz in aller, so weit, wie du es erzählen möchtest, vorstellen, was der Plan ist?
Ja, gerne. Wir haben halt anhand unserer Ergebnisse, die wir gesehen haben, uns jetzt überlegt, dass wir ein Art Präventions- oder Aufklärungsprogramm, sagen wir es mal so, aber auch Präventionsprogramm machen wollen, damit es möglichst niederschwellig für alle erreichbar ist, wollen wir es als ein E-Learning machen. Das kann jeder praktisch von zu Hause machen, wenn er sie es möchte. Das kann man sowohl dann, das wird so modular sein, sodass man bestimmte Sachen, die speziell im Studium eine Rolle spielen, eher für die Studierenden aufbereitet und andere Sachen, die mehr für die arbeitenden Kolleginnen und Kollegen relevant sind, für die. Und jeder kann sich seine Module so zusammenstellen. Genau, wir sind ein Team aus. Also, ja, also vielleicht nochmal kurz so zu den Inhalten. Es wird natürlich viel auch um das Thema Kommunikation gehen. Es wird darum gehen, woran erkenne ich an mir Symptome, ne, einer Depressivität? Was kann ich dann tun? Es geht viel um Resilienz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn wir einen Job haben, ne, der mit hohen Belastungen einhergeht, brauchen wir natürlich auch einen schönen Rucksack mit ordentlich vielen Werkzeugen drin, wie wir das, ne, sozusagen das dem entgegenhalten können. Ja. Genau, das sind so die Inhalte. Und nebst mir, wie gesagt, ist dabei natürlich die Kollegin Heide Glessmann, mit der wir die Daten erhoben haben. Dann halt Birgit Wagner, eine Professorin von der Medical School hier in Berlin, die Spezialistin ist als Psychologin auch im Bereich E-Health und auch schon so E-Learning-Programme entwickelt hat. Es macht mit meiner Kollegin Christine Kleinsorgen aus Hannover, die dort im Bereich E-Learning ist und dementsprechend auch da vom Fach ist. Dann hat sich der BVVD mit angeschlossen, um die studentische Perspektive damit reinzubringen. Und genau, mit euch haben wir jetzt praktisch die Partner gefunden, um das Ganze dann auch an die Tierärztin und den Tierarzt zu bringen, sozusagen über eure Plattform anzubieten. Genau, ja. Das ist so die Idee, ja.
Ja, wir freuen uns natürlich wahnsinnig auf diese Zusammenarbeit. Und eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang da noch so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, wir hatten es eben bei den Studierenden schon, das ist ja auch wieder quasi eine Zusatzaufgabe, eine Zusatzarbeit, die ich als Tierärztin, die im Berufsleben steht, erbringen muss als Präventionsarbeit für mich im Prinzip. Bist du, hast du Grund zu glauben, dass das quasi, ja, dass es erkannt wird und dass es gut genutzt werden wird, auch wenn es erstmal wie eine zusätzliche Arbeit und Belastung erscheint?
Also bei den Studierenden könnte das erstmal sein. Auch da müssen wir ähnlich wie beim Kommunikationsunterricht natürlich gucken, wo wir das hinmachen. Man kann es wiederum als Wahlpflicht anbieten. Gut, dann wären es wahrscheinlich am Ende diejenigen, dann machen es diejenigen vielleicht, die den persönlich höchsten Bedarf haben. Aber wir werden natürlich einige nicht erreichen, das ist klar, bei denen es vielleicht wichtig gewesen wäre. Aber deswegen ist immer dieser Gedanke mit dem E-Learning, dann muss ich das nicht vor anderen Leuten, ne, irgendwie laut was von mir erzählen oder aussprechen.
Ja, stimmt.
So, ne? Das ist halt so. Und bei den Tierärztinnen und Tierärzten mache ich mir da weniger Sorgen. Also diejenigen, die merken, dass sie halt ein Problem haben. Also alleine, wenn ich sehe, wie viele bei unserer Studie mitgemacht haben, wie viele mir im Zuge dieser Studie, ich weiß nicht, wie lange E-Mails geschrieben haben, zu ihren persönlichen Schicksalen und Gedanken, mache ich mir keine Sorgen. Es soll für die da sein, die für sich denken, ich brauche das.
Mhm.
Genau. Und vielleicht, wenn die dann wiederum anderen dann doch den Mut haben zu erzählen, wie es ihnen damit erging, und dann kommen andere darauf, so könnte das am Ende vielleicht funktionieren. Aber man muss halt erstmal einen Anfang machen. Und das Problem ist, dass viele, wenn sie diese, also ich mache zum Beispiel regelmäßig einen Workshop, nur mal so als Beispiel, auch als Wahlpflichtunterricht für Studierende zum Thema die mündliche Prüfung. Verstehen, bestehen, überstehen.
Mhm.
So, sozusagen. Da kommen natürlich am Anfang, manche tragen sich halt ein, weil das ist halt so ein Workshop, der wird an einem Wochenende komplett gemacht. Und dann denken die so, oh super, dann habe ich meinen Wahlpflichtkurs an 2 Tagen weg und muss den Rest des Semesters nicht hin. Andere kommen natürlich, weil sie sich besonders prüfungsängstlich fühlen. Aber am Ende gehen alle immer raus und denken so, wenn ich um diese Dinge schon vorher gewusst hätte, dass man mit diesen das machen kann, dann wäre ich wegen diesen Dingen in den Kurs gekommen. Aber ich meine, wo soll man es den Leuten erzählen? Irgendwann muss man den Anfang machen und sagen, du kannst viel mehr auch in einer Prüfung lenken, als du scheinbar denkst.
Mhm.
Und das üben wir hier sozusagen zusammen.
Ja. Ich musste gerade auch noch so ein bisschen an die Arbeitgeberperspektive denken, weil das ja im Prinzip auch, wie kommen wir zur Wertschätzung zurück, ein Ausdruck der Wertschätzung ist, wenn ich mich um meine Mitarbeiter sorge und denen quasi auch das ermögliche, vielleicht im Rahmen von der Arbeitszeit, oder einfach auch darauf hinweise und das vorschlage. Im Sinne einer Prävention. Ich meine, es sollte ja auch jeder ein Interesse daran haben, seine Mitarbeiter gesund und einsatzfähig zu halten.
Klar, prinzipiell. Aber es mag vielleicht auch manche Arbeitnehmende geben, denen das vielleicht, also ich könnte mir das vorstellen, sogar unangenehm wäre, wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sowas vorschlagen würde. Nicht. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht geschult sind in diesem Bereich, im psychologischen Bereich, die dann gleich denken, ihnen wird irgendwie Schwäche unterstellt oder sowas nachher am Ende. Also natürlich, es wäre schön, wenn das irgendwann mal so normal wäre, dass man halt sagen könnte, ach schaut, wir haben nun mal einen sehr belastenden Beruf, das ist halt einfach so, aber Mensch, da gibt es einfach tolle Instrumente, mit denen ich das dem gut sozusagen Herr werden kann.
Ja, ich glaube schon, dass da auch eine unserer Hauptherausforderungen mitliegt, weil, ja, du hast es gerade angesprochen, das Stigma ist weiterhin groß. Ich bin sehr froh, dass wir mit deiner Arbeit, eurer Arbeit, belastbare wissenschaftliche Zahlen zur Verfügung haben, die wir alle Naturwissenschaftlerköpfe, die so sehr hart zu knacken sind in der Regel, dass wir da direkt was reingeben können, was schwarz auf weiß zeigt hier, das ist nötig. Gleichzeitig glaube ich, dass häufig auch dann noch die Distanz da ist, also einerseits die allgemeine Situation anzuerkennen versus die eigene persönliche. Ja, von daher glaube ich, und dafür ist dieser Podcast hier sicherlich auch noch ein Mittel, ist es gut, da dran zu bleiben, kommunikativ und auf allen Kanälen in die Richtung zu arbeiten, damit sich unsere Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigen.
Ja, die werden sich dann wundern, wie viel belastbare Zahlen übrigens dort auf sie zukommen. Weil, ich meine, ich bin ja auch Naturwissenschaftlerin, aber tatsächlich als Anatomin kann ich mit Sicherheit sagen, das Gehirn gehört zu unserem Körper dazu.
Deswegen
müssen wir mitarbeiten. Und auch die Amygdala und andere Anteile des Gehirns gehören zum Gehirn und gehören zum Körper. Ja, also das ist, kein Hirn.
Dem können wir uns nicht entziehen. Ja, gut. Also mit diesem Learning würde ich jetzt aus der Folge gehen, Mondi. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben?
Nö, nicht, dass ich wüsste.
Prima. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank, dass du die Organisation unterstützt, dass wir gemeinsam in die Richtung arbeiten, eine positive Entwicklung in die Tiermedizin zu bringen. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Und für alle ZuhörerInnen da draußen gibt es schon bald die nächste Folge mit interessanten Gästen.
Ja, vielen Dank auch für das interessante Gespräch und ich bin sehr gespannt auf die Resonanz.
Wir auch. Mach's gut, Mondi.
Tschüss. Tschüss.